D-Radio Wissen. Update.
Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieses Fehlers stelle ich mich.
Das hat Uli Hoeneß heute schriftlich erklärt. Und weiter heißt es, dass er alle Ämter beim FC Bayern niederlegen wird. Das ist unser Thema heute im Update mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Gestern ist Uli Hoeneß vom Münchner Landgericht wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Es ging um eine Summe von 28,5 Millionen Euro. Seine Anwälte haben danach eigentlich erklärt, dass sie in Revision gehen wollen. Das will Hoeneß jetzt doch nicht mehr. Er sagt, er will das Urteil so wie es ist annehmen. Er schreibt, dass er das nach Gesprächen mit seiner Familie so entschieden habe und dass das seinem Verständnis von Anstand und Haltung entspreche. Ob das Urteil endgültig ist, ist aber trotzdem noch nicht entschieden. Auch die Staatsanwaltschaft kann noch Revision einlegen, wenn sie eine höhere Strafe durchsetzen will. Der Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft, Ken Heidenreich, sagt, worum es dabei geht.
Das Gericht hat in der mündlichen Urteilsbegründung ausgeführt, dass es hier keinen besonders schweren Fall der Steuerhinterziehung angenommen hat, während die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass dieser Fall hier vorliegt. Hier werden wir jetzt drüber nachdenken, ob das für uns Anlass ist, Revision einzulegen.
Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass sie Anfang nächster Woche darüber entscheiden will. Auch für den FC Bayern hat das Urteil gegen Hoeneß Konsequenzen. Hoeneß hat heute auch erklärt, dass er von all seinen Ämtern bei dem Verein zurücktritt. Die Bayern haben schon reagiert. Neuer Vorsitzender im Aufsichtsrat wird Adidas-Chef Herbert Hainer. Er war schon vorher Mitglied im Aufsichtsrat. Ein neuer Präsident wird in den nächsten Wochen von den Vereinsmitgliedern gewählt. Reaktionen auf Hoeneß Erklärung gab es heute viele, auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Die Tatsache, dass Uli Hoeneß jetzt dieses Urteil so angenommen hat, nötigt mir hohen Respekt ab.
Ähnliche Worte kamen auch vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.
Man sieht, dass er mit der Situation sehr verantwortungsvoll umgeht. Und das zeigt, dass er ein Mensch mit Format ist.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auf der Facebook-Seite des FC Bayern bekommt Hoeneß viel Unterstützung. Zum Beispiel von Alessandro Stahl. Lieber Uli, wir verdanken dir alles beim FC Bayern München. Ohne dich wären wir ein Niemand. Du hast uns Anstand gelehrt, uns gelehrt, wie man mit Finanzen umgeht und einen gesunden Verein somit auf den Beinen halten kann. Mit Fairness und Financial Fairplay ganz vorne mitspielen. Leider hast du dies privat nicht umsetzen können. Wir Fans stehen immer hinter dir. Unterstützung für Hoeneß kommt dort aber auch von unerwarteter Seite. Der bekennende Dortmund-Fan Andreas Vogt schreibt: Ich kann nur den Hut vor Uli ziehen. Nicht jeder ist in der Lage, eine Strafe in diesem Ausmaß zu akzeptieren. Ja, auch ich habe gehofft, dass eine solche Strafe verhängt wird, aber bitte ein wenig mehr Respekt vor der Persönlichkeit von Uli. An die Person, welche Schadenfreude betreiben, schaut mal in eure eigene Steuererklärung, ob da immer alles sauber gelaufen ist. Auf Twitter kommt die Unterstützung oft unter den Hashtags FreeUli oder Solidarität. Zum Beispiel von Jonas Krieftewirt. Respekt, Uli Hoeneß, dafür, dass du nicht in Revision gehst. Wenn du wiederkommst, wirst du wieder ein ganz großer. Oder kurz und knapp von Thorsten Beek. Hoeneß hat Eier und zeigt Größe. Respekt. Keine Witze mehr. Aber nicht jeder auf Twitter kann das nachvollziehen. Zum Beispiel der Nutzer S. aus S. Respekt? Muss man Verurteilten jetzt noch applaudieren, wenn sie ihre Strafe tolerieren? Idioten. Ähnlich kritisch ist Anne Roth. Das mit dem Respekt für Hoeneß, der mit Betrug und Spekulation Millionen einstecken wollte, verstehe ich nicht. Was genau war da anständig? Und Dirk Liedtke twittert ironisch: Jetzt steht einer Heiligsprechung von Uli Hoeneß nichts mehr im Weg.
Was sonst noch wichtig war?
Wir fordern die Russische Föderation dazu auf, ihre militärischen Kräfte auf der Krim zurückzuziehen und mit echten Gesprächen und Verhandlungen zu beginnen.
Real Talks and Negotiations.
Das hat der neue ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk gesagt. Übermorgen entscheiden die Menschen auf der ukrainischen Halbinsel Krim, ob sie zu Russland gehören wollen. Die Lage ist deswegen schon länger angespannt. Aber der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zeigt sich nicht nur auf der Krim, sondern mittlerweile auch im Osten der Ukraine. Auch dort leben viele Russen und Russland ist der Meinung, man müsse diese Menschen schützen und notfalls auch militärisch eingreifen. Gestern Abend sind in der Stadt Donetsk pro-russische und pro-ukrainische ukrainische Anhänger aneinander geraten. Es gab einen Toten und einige Verletzte. Heute haben sich US-Außenminister John Kerry und der russische Außenminister Sergei Lavrov in London getroffen. Kerry wollte versuchen, Russland doch noch dazu zu bringen, von der Krim abzuziehen und das Referendum nicht zu unterstützen. Vor dem Treffen hat Kerry gesagt, dass es sonst ernste Konsequenzen geben wird.
There will be a response of some kind to the referendum itself. And in addition, if there is no sign of any capacity to be able to move forward and resolve this issue, there will be a very serious series of steps on Monday in Europe and here with respect to the options that are available to us.
Nach dem Treffen heute hat der russische Außenminister Lavrov dann gesagt, dass Russland immer noch der Meinung ist, dass das Referendum auf der Krim rechtmäßig ist. Hier die Übersetzung.
Was die internationalen Reaktionen betreffe, wonach diese Vorgänge unakzeptabel seien, sagt Lavrov, Russland vertrete den Standpunkt, dass Menschen und Bevölkerungsgruppen das Recht zur Selbstbestimmung hätten.
Immerhin, von einem militärischen Eingreifen ist bisher noch nicht die Rede. Auch die Ukraine und Russland selbst haben gestern vor den Vereinten Nationen gesagt, dass ein Krieg keine Lösung ist.
Ich als Ministerpräsident der Ukraine bin davon überzeugt, dass die Russen keinen Krieg wollen. Und Russlands UN-Botschafter Vitali Churkin entgegnete, die Russen wollen keinen Krieg und ich bin mir sicher, dass die Ukraine das auch nicht will.
Die NSA-Affäre hat ein Nachspiel im deutschen Parlament. Im Bundestag soll es einen Untersuchungsausschuss geben. Der soll prüfen, wie genau der US-Geheimdienst in Deutschland Telefon- und Internetdaten ausgespäht hat. Unser Korrespondent Volker Schaffranke berichtet.
Dass der NSA-Untersuchungsausschuss jetzt kommt, darf sich die Opposition auf ihre Fahnen schreiben. Seit Sommer letzten Jahres hatten Linke und Grüne immer wieder darauf gedrungen und es jetzt geschafft, auch Union und SPD zu überzeugen. Auch die Kanzlerin steht auf der Zeugenliste bei Linken und Grünen. Es gehe schließlich auch um die Frage, was wusste die letzte schwarz-gelbe Regierung von den Abhörmaßnahmen durch die ausländischen Geheimdienste.
Unklar ist noch, ob der Untersuchungsausschuss auch Edward Snowden als Zeugen einlädt. Der hat den Skandal ja öffentlich gemacht. Er lebt immer noch in Russland. Deutschland wollte ihm bisher kein Asyl gewähren. Die Bundesanwaltschaft hat 4 mutmaßliche Islamisten aus Nordrhein-Westfalen angeklagt. Es geht um den versuchten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof im Dezember 2012 und um einen geplanten Mordanschlag auf den Vorsitzenden der islamfeindlichen Partei Pro NRW. Die Bundesanwaltschaft wirft einem 26-Jährigen vor, für den versuchten Anschlag in Bonn verantwortlich zu sein. Er soll damals auf einem Bahnsteig eine Sporttasche mit einem Sprengsatz abgestellt haben. Die Bombe wurde zwar gezündet, ist aber nicht explodiert. Außerdem soll der Mann zusammen mit den 3 anderen Angeklagten im März 2013 noch einen anderen Anschlag geplant haben, auf den Chef von Pro NRW in Leverkusen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat es heute erste Warnstreiks gegeben, und zwar in Niedersachsen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben hunderte Beschäftigte bei den Stadt- und Kreisverwaltungen und in Abfallbetrieben die Arbeit niedergelegt. Für nächste Woche sind auch Warnstreiks für Nordrhein-Westfalen angekündigt. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im Bund und bei den Kommunen 100 Euro mehr pro Monat plus 3,5%. Insgesamt geht es um mehr als 2 Millionen Arbeitnehmer. Gestern gab es die erste Verhandlungsrunde, da gab es aber noch keine Einigung.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist es auf den Tag 3 Jahre her, dass in Syrien der Aufstand gegen Präsident Bashar al-Assad begonnen hat. Mittlerweile ist daraus ein Bürgerkrieg geworden, bei dem schon ungefähr 140.000 Menschen gestorben sind. Millionen Syrer sind auf der Flucht, im eigenen Land oder im Ausland. Viele Hilfsorganisationen wollen morgen eine Art Gedenktag veranstalten. In der Slowakei wird morgen ein Präsident gewählt, direkt vom Volk. Als Favorit gilt der sozialdemokratische Regierungschef Robert Fico.
Und sonst in der Welt?
Der geplante Einsatz von bis zu 1.000 EU-Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik verzögert sich. Laut der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton haben die Mitgliedstaaten die nötige Ausrüstung noch nicht zur Verfügung gestellt. Gebraucht werden vor allem Fahrzeuge und Logistikexperten. Die EU-Truppe soll versuchen, die Gewalt in dem Bürgerkriegsland einzudämmen. In Zentralafrikanischen Zentralafrika bekämpfen sich seit Monaten christliche und muslimische Milizen. Dabei sind schon mindestens 2000 Menschen getötet worden, fast 1 Million sind auf der Flucht. Um ihnen zu helfen, will Deutschland jetzt 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller war heute in der Hauptstadt Bangui, um sich über die Situation der Flüchtlinge zu informieren. Die neue chilenische Regierung unter Michelle Bachelet hat sich bei den Mapuche-Indianern für die Plünderung ihres Landes entschuldigt. Bachelet erklärte, der Staat habe seit mehr als 130 Jahren diese Schuld nicht bezahlt. Sie versprach, die Heimatregion der Mapuche aus der Armut zu holen. Die Mapuche sind die größte Gruppe der indigenen Bevölkerung in Chile. Sie sind häufig besonders arm, haben schlechte Bildungschancen und werden oft diskriminiert. Ihr Verhältnis zum Staat gilt als angespannt. Schätzungen zufolge gibt es noch rund 600.000 Mapuche im Süden Chiles. Viele weitere leben in der Hauptstadt Santiago. Russland hat seine Truppen in der Arktis verstärkt, um seinen Anspruch auf die riesigen Öl- und Gasreserven dort durchzusetzen. Die russische Agentur Interfax berichtet unter Berufung auf das Militär, dass Transportflugzeuge auf den neusibirischen Inseln etwa 350 Fallschirmjäger und tonnenweise Technik abgesetzt haben. In der Nacht hätten die Soldaten dort eine Übung durchgeführt. Es war das bisher größte russische Militärmanöver in der Arktis. Die Regierung in Moskau ist der Meinung, dass das russische Festland am arktischen Meeresboden so weit reicht, dass Russland auch Anspruch auf den Nordpol hat.
Wissensnachrichten.
Sportarten wie Skateboarden, Snowboarden oder Mountainbiken sind ja schon lange nichts mehr für Freaks, sondern längst massentauglich. Für uns sind diese Sportarten ganz normal geworden. Aber weil sie so riskant sind, spricht man immer noch von Extremsportarten. Und Verletzungen sind ja meist auch nicht ohne. Da geht es dann nicht um verstauchte Knöchel, sondern schon um ernstere Sachen. Unfallchirurgen und Orthopäden aus den USA haben solche Verletzungen ausgewertet. Silke Hane aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie genauer angeschaut. Was ist denn das Ergebnis?
Eins zeigt die Studie ganz klar, wer Extremsportarten ausübt, der hat ein besonders hohes Risiko, sich dabei am Kopf oder am Nacken zu verletzen. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2000 und 2011. Da wurden insgesamt 4 Millionen Verletzungen registriert. Und immerhin jede 10. betraf den Kopf- und Nackenbereich. Und bei sowas kann man sich ja denken, kann es natürlich schlimme Folgeschäden geben.
Welche Sportarten sind denn besonders gefährlich?
Insgesamt wurden für die Studie 7 Sportarten ausgewertet: Surfen, Mountainbiking, Motocross, Skateboarden, Snowboarden, Schneemobilfahren und Skifahren. Und am häufigsten haben sich die Skateboarder in dem gefährlichen Kopf- und Nackenbereich verletzt. Die haben zum Beispiel das höchste Risiko, sich den Schädel zu brechen.
Da denke ich jetzt direkt an Helme. Könnten die schützen?
Zum Helmetragen raten auf jeden Fall auch die Mediziner. So ein Helm kann zum Beispiel den Unterschied machen, den entscheidenden, ob ich mir jetzt den Schädel breche oder ich sag mal nur eine Gehirnerschütterung hole. Um das Ganze aber auch mal zu relativieren, von allen ausgewerteten Kopf- und Nackenverletzungen waren 2,5% schwer.
Was für Themen gab es denn noch in den Wissensnachrichten heute?
Facebook-Gründer und Chef Mark Zuckerberg hat die US-Regierung kritisiert wegen der Internetüberwachung durch die Geheimdienste. Er hat Präsident Obama angerufen und ihm das persönlich gesagt. Außerdem hat er auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es zusammengefasst, das Internet bietet große Chancen. Menschen können sich zusammenfinden, sich ausdrücken und zusammen können wir eben mehr erreichen als Einzelne. Es kann aber nur stark sein, das Internet, wenn es auch sicher ist. Und Zuckerberg sagt, die Facebook-Entwickler arbeiten eigentlich immer daran, die Seite vor Kriminellen zu schützen und nicht vor der eigenen Regierung. Und er fordert die US-Regierung auf, dass sie die Überwachung transparent macht. Das hat Zuckerberg schon öfters zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel bei einer Veranstaltung von TechCrunch 2013.
I think it's my job to protect everyone who uses Facebook and all the information that they share with us. It's our government's job to protect all of us and also to protect our freedoms and protect the economy, right, and companies. And I think that they did a bad job of balancing those things here. I think that the government blew it.
Mark Zuckerberg als Verfechter der Internetfreiheit, sowas kommt schon immer ganz gut an, oder?
Ja, das Statement von ihm wurde mittlerweile mehr als 26.000 Mal geteilt, kommt bestimmt auch noch was dazu. Aber wir hatten heute noch eine andere Meldung über Facebook im Programm. Und da klingt es weniger nach Freiheit und dem Wohl für die Gesellschaft, da geht's eher ums Geld. Facebook will nämlich jetzt auf seiner Seite Werbevideos schalten. Da muss man wie bei YouTube erstmal 15 Sekunden Werbung angucken, bevor man Nachrichten lesen kann.
Ja, das bringt wahrscheinlich ordentlich viel Geld und sicher wahrscheinlich auch wieder Diskussionen unter den Nutzern. Danke, Silke.
Wetter.
Heute war es in großen Teilen von Deutschland nochmal sonnig und recht warm. Der Tag geht vor allem im Süden, Osten und in der Mitte auch so zu Ende. Von Norden her ziehen aber schon Wolken auf und die können in der Nacht auch Regen bringen. Die milden Frühlingstage sind dann erstmal vorbei. Das Wochenende wird eher herbstlich. Morgen kann es überall regnen, im Norden und Osten auch stürmen. Dazu sind nicht mehr als 9 bis 14 Grad drin. Am Sonntag gibt es dann noch mehr Regen und ähnliche Temperaturen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.